Hallo und herzlich willkommen bei der Innovationskiste Expedition Querweg. Ich bin Moritz und gemeinsam mit Lydia wandern wir digital in 10 Folgen durch die Gespräche, die wir während unserer Expedition von Freiburg nach Konstanz geführt haben. Hintergründe und Fotos dazu findet ihr auf Instagram und zwar auf unserem Account Die Innovationskiste. Mit unserer letzten Etappe erreichen wir entlang des Querwegs heute unseren Unternehmenssitz und unsere Heimat Konstanz. Das letzte Gespräch heute führt Ina zum Thema Gründungsfinanzierung und Gründungsmanagement. Und zwar spricht sie dazu mit Dr. Hauke Hansen. Er ist Operating Partner bei Triton, erfahrener Investor und Business Angel. Mit ihm sprechen wir darüber, wonach ein Investor eigentlich genau schaut. Also worauf achtet er beim Investieren in Startups? Und wir sprechen mit Nadja Menche. Sie ist die Gründungsmanagerin der Stadt Konstanz und hat dabei die Aufgabe, ein aktives Netzwerk zu schaffen.
Auf der heutigen Strecke, und ich möchte das betonen, das ist quasi unser Finale. Wir laufen nach Konstanz ein.
Der Zieleinlauf.
Richtig. Und bei mir zu Gast sind Dr. Hauke Hansen und Nadja Menche. Ich würde euch jetzt lieben gern einmal vorstellen, aber euer Lebenslauf, das ist einfach so gigantisch. Möchtet ihr das einmal für mich übernehmen? Nadja, du bist Gründungsmanagerin bei der Stadt Konstanz.
Genau.
Was macht eine Gründungsmanagerin?
Ich sehe mich als unabhängige Lotsin in dem Ganzen, also auch als einmal eine Anlaufstelle für Gründungsförderer, also sei das Institutionen wie die Handwerkskammer, die IHK, das Gründerschiff, die Hochschulinitiative Kilometer 1, alle, die in dem Gründernetzwerk unterwegs sind. Für die bin ich Ansprechpartnerin, aber genauso gut auch für die andere Seite, nämlich die Nachfragenden, für die, die gründen wollen, die interessiert sind, die vielleicht ja noch nicht so ganz wissen, wo die Reise hingeht. Und diese zwei Seiten versuche ich zusammenzubringen.
Sehr schön.
Genau.
Hauke, was machst denn du? Du hast ganz, ganz viel Erfahrung in der Unternehmensberatung. Du warst 7 Jahre bei McKinsey. Du hast aber auch schon bei Amazon in dem Supply Chain Management gearbeitet. Du hast Lakeside Invest gegründet, Fruudu und noch viel mehr.
Ich habe eigentlich in meinem Leben versucht, mich ein bisschen von meinen Leidenschaften lenken zu lassen. Und das sind über Zeit, lernt man sich ja besser kennen, sind für mich im Wesentlichen 3. Das eine ist investieren. Ja, ich habe früher schon geguckt, was man mit studentischem Budget machen kann, dann angefangen in Aktien zu investieren, habe also meinen ersten Crash 2000 mitbekommen. Mhm. Und inzwischen über 3 Crashs. Ja, im Investieren zählt man die Crashs meist als Leben sozusagen. Bei McKinsey dann habe ich das als Thema aufgenommen und auch da als Practice mit aufgebaut. Wir haben mehrere größere Investitionsvorhaben mitbegleitet, zum Beispiel für die AMD mal ein Halbleiterwerk hier nach Deutschland geholt für mehr als 2 Milliarden an Investitionsvolumen. Ich habe einem der deutschen Mobilfunknetze geholfen, das 3G-Netzwerk auszubauen, auch nochmal für 2 Milliarden. Das war so als junger Projektleiter für mich einfach sehr, sehr spannend. Ja, und seitdem hat mich das Thema Investitionen nicht mehr verlassen. Und heute mache ich das in 3 Eigenschaften. Hauptamtlich bei Triton als Private Equity Unternehmen investieren wir in mittelgroße Unternehmen und versuchen die besser, schöner, schneller, stärker, teilweise auch digitaler zu machen. Ich habe vor 5 Jahren die Lakeside gegründet, Lakeside Invest and Consult. Da investiere ich in Startups und Gründungsfirmen und ich investiere auch als Venture Capital Firma jetzt von Luxemburg aus im Rahmen der Digital Venture Capital. Ich sage noch kurz, was die anderen beiden Leidenschaften sind, aber nicht ganz so lang. Das zweite ist Unternehmertum. Ich habe früher immer schon gern Projekte gemacht. Als Student an der Uni habe ich mal aus studentischem Eigentum eine Solaranlage gebaut, die es heute noch gibt. Danach dann verschiedene Gründungen mitbegleitet. Inzwischen bin ich bei Gründung oder Co-Gründung Nummer 9. Unter anderem auch stolzes Gründungsmitglied der Gründerschiff. Freue mich also da heute besonders, mal bei einem Gründerschiff-Projekt live mit dabei zu sein. Und das Letzte, was mich immer umgetrieben hat, ist das Thema Innovation und Technologie. Viel heute im Bereich Digitalisierung. Früher war ich Physiker, habe mich mit Quantenoptik und Quantenphänomenen auseinandergesetzt, da gedacht, oh je, das werde ich nie im wirklichen Leben wiedersehen. Aber inzwischen gibt es ja tatsächlich die ersten Quantencomputer, die auch funktionieren und durch die Medien gehen. Also nach 20 Jahren ist das doch ein ganzer Schritt weitergegangen. Und ich beschäftige mich mit den Unternehmen viel mit digitaler Transformation, aber auch mit digitalen Startups. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Thema, wie man von der Idee zu einer Umsetzung kommt, dass wir heute vielleicht noch das ein oder andere Mal besprechen können.
Auf jeden Fall. Ja, wir haben uns ja überlegt, diesen Podcast heute zusammenzunehmen. Aus dem Grund, die Themen passen perfekt zusammen. Nadja, du managst und unterstützt Startups und du, Hauke, investierst in Startups. Wie bist du denn von der Quantenphysik zu dem Thema Gründung gekommen?
Ja, das Leben ist vielfältig und Gründung ist für mich eigentlich eine schöne Möglichkeit, Kreativität in die Wirtschaft auch einzubringen. Ja. Früher habe ich mal Bücher gelesen, wie das Metamagikon oder so von Douglas Hofstadter, die sich damit auseinandersetzen, wie Ideen eigentlich überhaupt entstehen, ja, und wie auch etwas Neues überhaupt entstehen kann. Häufig dadurch, dass ganz unterschiedliche Dinge zusammenkommen. Das kann sein, dass man irgendwie einen Künstler mit einem Retailer zusammenbringt und auf einmal entsteht ein ganz neues Retail-Konzept. Ja. Das kann aber auch sein, dass sich ein Gründungsteam zusammenfindet und erstmal nur die Idee hat, wir wollen was machen, was irgendjemandem ein Problem behebt oder einen Wert generiert. Und daraus entstehen tolle Unternehmen, ja. Ob das sowas ist wie Amazon, das ich ja mal miterlebt habe, ob das sowas Kleines ist wie den Online-Supermarkt, den wir selbst mal aufgebaut haben, oder ob das die Chance ist, bei jungen Unternehmen einfach mit einzusteigen und die Teams ein bisschen mit zu begleiten. Das ist einfach toll, muss ich sagen. Ja, das ist für mich eine Chance, Kreativität mit wirtschaftlichem Tun und Handeln, also Unternehmertum, zusammenzubringen. Und insofern, muss ich sagen, eine echte Leidenschaft von mir.
Ja. Nadja, du hast ja auch schon Gründungserfahrung. Also du bist nicht nur der Knotenpunkt für Netzwerk und Gründung in der Stadt Konstanz und im Gründernetzwerk Konstanz, sondern du hast in Vietnam tatsächlich selbst gegründet. Was hast du da gemacht?
Ich bin nach Vietnam rüber, damals unbewusst auch in einen anderen Horizont nochmal für mich reinzukommen und habe eben auch gemerkt, okay, so das mit Studium, was ich da gemacht habe und dann auch in der freien Wirtschaft zu arbeiten, das war noch nicht alles. Und diese Idee einfach, die ist auch dann ja über ein Jahr gereift, auch diesen Schritt dann zu gehen, ins Ausland zu gehen und eben auch im Ausland zu gründen, in einer komplett anderen Kultur, mit anderen Regeln auch. Und habe mir aber damals dann gedacht, okay, wann, wenn nicht jetzt? In 5 Jahren mache ich es vielleicht nicht, in 10 Jahren erst recht nicht mehr vielleicht. Und habe dann gesagt, okay, komm, alles auf eine Karte. Und ja, mit 35 Kilo stand ich am Flughafen und habe gesagt, okay, jetzt geht's in das neue Leben rüber. Und dann ja, in Vietnam angekommen und dann auch so in dieser Idee, die man hatte, erstmal zu schauen, ist die denn da eigentlich umsetzbar? Ja, die Idee ist in Deutschland gereift. Vor Ort angekommen war es dann ja aber doch ganz anders. Man hat gemerkt, nee, das kriegen wir doch gar nicht so hin. Wir wollten damals da ein Café aufmachen. Ja, über viele Schleifen links, rechts sind wir dann im Bereich interkulturelles Training gelandet. Da haben wir ja eine Agentur gegründet und war für den Zeitpunkt in Vietnam doch ja, einzigartig, weil sich niemand damit beschäftigt hat. Da ging es halt darum, sprachlich schnell auszubilden, aber dass das natürlich auch eine wesentliche Säule dann auch für den Erfolg ist, wenn man in ein anderes Land geht, einfach auch mit dieser Kultur klarzukommen. Und Vietnam hat auch einen sehr, sehr schönen Spruch, der übersetzt heißt, lerne erst die Kultur und dann die Sprache. Ja, und das haben wir uns dann auf die Fahne geschrieben. Ja.
Was war denn so euer größtes Learning dabei? Oder gibt es etwas, was du genauso wieder machen würdest oder etwas, was du absolut nicht mehr so machen möchtest?
Ich würde alles nochmal genau so machen. Okay, ja? Also klasse. Auch mit der ja, Unbefangenheit auch daran zu gehen und halt eben auch zu sagen, okay, lauf erstmal los. Ja? Und das war für uns halt irgendwie sprichwörtlich, wir steigen in den Flieger, wir fliegen ans andere Ende der Welt und machen es. Und dann eben nicht sich darin zu verfangen, im was wäre, wenn und so weiter, sondern eben auch viel, viel mehr in diese Aktion halt reinzukommen und zu tun. Und was sehr erstaunlich auch in dieser Phase war, dass sehr viele Sachen, wo wir gedacht hätten, das braucht viel, viel länger, das war auf einmal alles möglich. Ja, von jetzt auf gleich, weil wir so dieses Verständnis hatten aus Deutschland. Ah, das braucht bestimmt ewig und dann zack, puh, hat geklappt. Ja gut, alles klar.
Ja. Ich denke auch, das ist einfach so der beste Rahmen, um überhaupt wachsen zu können. Ein fremdes Land, eine fremde Sprache und eine fremde Kultur. Das Überthema, über das ich heute mit euch beide sprechen möchte und was euch ja auch beide verbindet, sind Netzwerke, das sind Investitionen und Gründungsökosysteme. Hauke, was ist denn der Unterschied zwischen einem Venture Capital und einem Business Angel? Du bist unser Business Angel. So, aber was du da genau machst, das habe ich noch nicht ganz verstanden.
Beide investieren in Startups. Mhm. Beide, glaube ich, versuchen, Startups zu begleiten, größer zu machen und beide versuchen damit natürlich auch, Geld zu vermehren. Ein Business Angel steigt typischerweise früher ein. Der hat eine eigene Leidenschaft, vielleicht auch einen Bezug zu einem Thema. Typischerweise weniger Unternehmen, die er als Business Angel mitbegleitet und auch kleinere Tickets zu einem früheren Zeitpunkt. Der Venture Capitalist kommt etwas später zum Zug, weil er gerne schon sehen möchte, dass vielleicht ein guter Product-Market-Fit da ist, dass das Team sich schon gefunden hat, dass es schon gewisse Sachen gibt, auf die er das Geld, das ja nicht sein eigenes Geld ist, setzen möchte. Manche Venture Capitalisten können problematisch sein, ja, wenn die Interessen zwischen dem Gründungsteam und dem Venture Capitalisten nicht gleich sind. Insofern sage ich immer, es ist nicht nur so, dass sich der Business Angel und Venture Capitalist sein Startup aussucht, auch jedes Startup sollte sich sehr genau seine Investoren aussuchen, denn die begleiten einen häufig über Jahre und entscheiden auch mit darüber, mit wem man zusammenkommt, welche Netzwerke man aufbaut und auch welche Gedanken man weiterverfolgt.
Nadja möchte einsteigen.
Ich habe gerade voll eine Frage im Kopf. Wenn du dich für ein Startup irgendwie entscheidest, hast du so ein gewisses Gefühl oder Bauchgefühl, auf das du hören kannst? Also jetzt mal unabhängig von diesen harten Faktoren, wo du irgendwie am Anfang schon weißt, hey, das wird gut, das wird richtig gut.
Ich fange da mal mit einer persönlichen kleinen Geschichte an. Ich war mal auch, wie du ein bisschen unterwegs, bin ein Jahr lang durch die Welt gereist, hauptsächlich Asien, aber auch Nahe Osten. Bin dann mit der Transsibirischen Eisenbahn damals von Peking noch zurück nach Ost-Berlin gefahren und habe danach angefangen, Sozialökonomie zu studieren. Und irgendwie war das für mich vielleicht doch nicht ganz das Richtige. Ja. Das haben wir gerade schon gesagt, ich habe dann am Ende Physik studiert. Und der Scheideweg dazwischen war eigentlich ein Nachmittag, an dem ich irgendwann mal auf den Baum raufgeklettert bin, 3 Stunden lang auf meinen Bauch gehört habe. Und als ich wieder runtergeklettert bin, habe ich gesagt, das war der Kopf, der mir gesagt hat, du machst jetzt Sozialökonomie. Aber der Bauch sagt, das ist nicht das Richtige für dich. Insofern bin ich fest davon überzeugt, dass die besten Entscheidungen getroffen werden, wenn der Kopf seine Informationen verdaut hat und der Bauch dann seine Stimme erhebt. Und so sehe ich das heute für Startups eigentlich immer noch. Ich glaube, dass man beides braucht, Bauch und Kopf, um die besten Entscheidungen zu treffen. Aber am Ende entscheidet der Bauch. Für die Lakeside machen wir das so, dass ich persönlich bei uns natürlich viel von den Investentscheidungen auch selber treffe und mich am Ende immer frage, ist das was, woran ich jetzt glauben kann? Ist das, woran ich was glauben kann, weil ich Vertrauen habe in das Team? Ist das was, woran ich glaube, weil ich die Idee nachvollziehen kann? Ist das was, woran ich glaube, weil ich auch im Inneren davon überzeugt bin, dass das funktionieren wird? Und das ist dann sehr hermeneutisch eigentlich. Aber als Business Angel muss man sich auch ein Stück vor der eigenen Begeisterung schützen, sage ich mal. Ja, jedes Gründungsteam, das ich getroffen habe, lebt für seine Idee. Und das finde ich toll. Und da wird man von der Begeisterung natürlich auch mitgerissen. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch doch eine gewisse Menge Geldes, was man da reinlegt, ob das mal irgendwie 25, 50, 100.000, vielleicht auch mal 200.000 Euro sind. Da ist die Frage natürlich auch schon wichtig, warum glaube ich, dass dieses Unternehmen nicht nur von seiner Begeisterung lebt, sondern auch wirtschaftlich erfolgreich wird. Und dafür haben wir bei der Lakeside ein 10-Punkte-Schema, nach dem ich Startups mehr ansehe.
Da würde ich direkt mit einsteigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel gründen möchte, wie finde ich denn genau meine Investoren?
Die ersten Investoren sind typischerweise Leute, die man schon kennt. Da ist die Frage, was kann man selbst mitbringen? Und manches, das hast du ja auch schon gesagt, ja, manchmal ist es einfach auch gut, einfach mal loszulaufen und sich was zuzutrauen. Ja, in Deutschland sind wir, glaube ich, häufig doch immer noch ein bisschen gefangen in unserer eigenen Perfektion. Ja, und sagen, wir wollen die Sachen perfekt machen und das muss alles genau vorgeplant sein. Eine Sache, die ich nach 16, 17 Startup mit Begleitungen gelernt habe, ist, vieles lässt sich im Voraus nicht planen. Manches muss man einfach ausprobieren. Und da würde ich auch jedem Gründer selbst ein bisschen Mut machen, einfach mal loszulegen und nicht erst zu warten, bis alles perfekt ist und man schon alles kennt. Dann sind es vielleicht die Eltern oder Freunde oder Bekannte, die einem so die ersten paar Zehntausender auch mit auf den Weg geben können, mit denen man eigentlich schon mal seine Idee in Form bringen kann, sodass man damit hausieren gehen kann. Und dann würde ich Gründer ermutigen, sich einfach ein bisschen umzutun. Im Internet findet man viel, wenn man über Business Angel nachdenkt. Wenn man Leute hat, die man kennt, die kann man ansprechen, da kommt man von einem zum nächsten. Und es gibt natürlich auch Organisationen wie Gründerschiff, aber auch andere, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Netzwerke zu bauen und auszubauen. Ja, ich glaube auch wahrscheinlich die Stadt Konstanz, kannst du noch mal was zu sagen, oder Kommunen werden immer aktiver da drin, auch Gründer zu unterstützen. Viele unserer Universitäten und Fachhochschulen versuchen, Studenten dabei zu unterstützen, was zu machen. Und wenn man jemanden im eigenen Umfeld hat, und das ist wahrscheinlich einer der effektivsten Wege, wenn man jemanden im eigenen Umfeld hat, der vielleicht schon mal selbst sich an einem Unternehmen versucht hat, der kennt wieder Leute, die ihn unterstützt haben. Die persönliche Ansprache ist wahrscheinlich immer noch der effektivste Kanal, um Geld zu finden.
Klasse, danke. Liebe Nadja, wenn also Gründende oder Gründungsinteressierte zu dir kommen, an welcher Stelle hilfst du ihnen mit ihrer Idee weiter und wie wichtig sind Netzwerke?
Also Netzwerke sind super, super wichtig, gerade unter dem Aspekt, dass alles miteinander zusammenhängt. Das ist in allen Bereichen, in allen Lebensbereichen. Irgendwie, wenn man auch in dieses Thema Ökosystem, was natürlich auch immer wieder kommt, oder Gründerökosystem, da kann man ja einfach von ausgehen, dass einfach alles miteinander zu tun hat und man nicht irgendwie ein einzelner Akteur nur ist und alles auch in der Interaktion steht. Und von daher ist es wichtig, da seinen eigenen Platz auch zu finden. Und wenn jetzt gründungsinteressierte Personen zu mir kommen, dann bin ich so die erste Anlaufstelle in diesem Netzwerk, einfach eine Art Orientierungshilfe zu geben und aufzuzeigen, wer unterstützt wo und in welcher Phase. Ja, und ich muss auch als angehender Gründer oder so, ich muss nicht alles selber machen. Ja, ich kann mir Support holen, ich kann mir einen Mentor an die Seite holen, mir Feedback einholen, mich unterstützen lassen bei der Erstellung von Plänen, von Geschäftsmodellen. Und das ist manchmal auch super wichtig, ja, nochmal eine andere Perspektive reinzukriegen. Und ich versuche da eben diesen, ja, ich sage immer, diesen Blumenstrauß an Möglichkeiten, den wir auch haben in Konstanz, einfach zu zeigen. Ja? Und der andere auf der anderen Seite oder die andere kann dann natürlich selbst entscheiden, irgendwie was für sie gerade passt. Ja? Die Entscheidung nehme ich nicht ab, aber ich kann das zeigen, sagen, hey, schau mal, das haben wir alles und kann die Menschen einfach zusammenbringen. Ja? Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass man da Transparenz schafft, ja, und möglichst diese Hemmschwelle an, ich will ein Unternehmen gründen oder ich möchte mich selbstständig machen, dass man da möglichst viele Stolpersteine vielleicht einfach schon wegräumt, indem man halt Transparenz schafft.
Darf ich auch nochmal einhaken? Netzwerke für Gründer. Ich glaube, der erste Punkt, den habe ich ein bisschen aus meiner Amazon-Zeit mitgebracht, ist Customer First, Customer Always, oder bei Amazon heißt es Customer Obsession. Den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Nicht zu glauben, dass das, was man als eigene Idee hat, auch notwendigerweise das ist, was am besten in der Welt dann ankommt. Das erste Netzwerk, was man braucht, glaube ich, ist ein Verständnis, wer ist mein Kunde und welche Bedürfnisse hat der Kunde und wie kann ich da helfen. Insofern würde ich jedem Startup auch empfehlen, bevor der erste Businessplan geschrieben ist, bevor man Geld ausgibt, den Kundenkontakt zu suchen. Sich ein Netzwerk von Pilotkunden zu suchen, dass man nicht nur ein abstraktes Bild vor Augen hat, sondern eine ganz konkrete Person, ganz konkrete Bedürfnisse und dann Lösungen dafür anbietet. Dann als Unternehmer ist man natürlich auch immer Netzwerker. Ich sage eigentlich nur gerne, ein Unternehmer ist jemand, der was unternimmt. Was halt heißt, ein Unternehmer ist jemand, der Chancen sieht, wo andere das vielleicht nicht tun. Und das heißt halt, wenn man Netzwerke baut, das hört nie auf. Das beginnt am Morgen in der eigenen Familie, das geht über dann auch Institutionen, die einem helfen können. Aber jedes Gespräch ist vielleicht eine Chance, das eigene Netzwerk zu erweitern. Und wenn man als Unternehmer was unternimmt, gehört dazu halt nicht nur die Möglichkeit zu erkennen, sondern auch dran zu bleiben, am Ball zu bleiben, bis man das Tor schießt. Und nicht auf der Hälfte der Strecke aufzugeben oder sich durch Bedenken abhalten zu lassen. Ja, so ein gewisses Durchhaltevermögen. Es gibt so ein schönes Buch, das heißt Grit. Ja, da wird geschrieben, dass irgendwie das, was man erreicht, ist Intelligenz mal Durchhaltevermögen zum Quadrat. Der dritte Teil, wo Netzwerk für junge Unternehmen, glaube ich, wirklich essentiell ist, dann, wenn man an die eigenen Grenzen stößt. Einen über die eigenen Grenzen hinaus zu tragen. Ja, da können Business Angel helfen, da helfen vielleicht auch Partner im kommunalen Umfeld, Partner im wirtschaftlichen Umfeld, dass man ein offenes Auge dafür behält, wo man selbst Schwächen hat. Und dann begreift, dass die Welt dazu da ist, um einem da zu helfen. Ja, und dass man mit einem Netzwerk zusammen als offenes System viel schneller lernt und viel schneller auch wachsen kann, als wenn man nur im eigenen Saft schwimmt.
Sehr schön. Nadja, warum ist denn gerade Konstanz so ein guter Ort, um sich auszuprobieren und seine Ideen zu entwickeln? Was macht es denn gerade so attraktiv, dort sein Startup zu gründen?
Ja, also ich glaube, wir haben hier eine unfassbar tolle Lebensqualität. Wir leben und arbeiten da, wo andere halt Urlaub machen und das trifft ja einfach zu. Ja, das hat so einen unglaublich hohen Wert einfach, sei das von der Lage schon einmal. Ja, also man hat halt auch über die Verbundenheit mit dem See zu vier anderen Ländern auch noch auch eine sehr, sehr gute Ausgangslage, ja, auch was das Thema Internationalisierung angeht. Und also es ist nicht groß und es ist irgendwie dadurch auch charmant, weil es überschaubar ist. Ja? Und das macht es halt auch gerade für, jetzt habe ich gerade komplett den Faden verloren, aber
das passiert einem natürlich auch bei dem wunderbaren Wetter hier und das ist super. Ich bin Wahl-Konstanze, komme eigentlich von der Ostsee und habe, als mich die Leute gefragt haben, wie ich in Konstanz gelandet bin, gerne gesagt, ja, es war das beste Stück Ersatz-Ostsee. Konstanz ist für mich in der Tat Lebensqualität. Die Lebensqualität zieht natürlich auch Leute hierher und Leute sind Möglichkeiten. Man sieht das zum Beispiel im Bereich digital, ja, wo man jetzt nicht denken würde, Konstanz und der Bodensee ist ein Zentrum, wo man auch viel Software machen kann. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ja. CyberLago ist ein Beispiel von einem Netzwerk, was hier, glaube ich, sehr erfolgreich ist. Was zeigt, dass es hier am See und um den See rum unglaublich viele softwareinteressierte Leute gibt, mit denen man gemeinsam was machen kann. Konstanz ist eine Gegend, in der sich auch Leute gerne niederlassen. Leute, die die Gegend schätzen und die auch manchmal doch den ein oder anderen Euro mitbringen. Ja, insofern glaube ich, dass wir hier eigentlich viele Möglichkeiten haben und es liegt an uns, die Möglichkeiten auch zu nutzen, zu aktivieren. Und das ist ein bisschen die Schwäche von Konstanz. Ja, als wir im 15. Jahrhundert den Schweizern gesagt haben, bis hier und nicht weiter, ist die Stadt so ein bisschen eingeschlafen. Und manchmal wirkt der See eher als Barriere denn als Brücke. Und ich glaube, beides wären eigentlich Gelegenheiten für uns, da aus dem Traum wieder ein bisschen aufzuwachen und Träume in die Realität zu bringen. Und das ist natürlich eine Chance für Gründer, ja, hier ihren Traum zu ihrer persönlichen Realität werden zu lassen.
Klasse. Nadja, gibt es noch ein Thema, das du als Gründungs- und Startup-Managerin der Stadt Konstanz und auch in einem Gründernetzwerk Konstanz in nächster Zeit vorantreiben möchtest?
Ja, und zwar, da gibt es sehr, sehr viele. Die Funktion, die ich da auch eingenommen habe, die ist ja jetzt noch recht frisch. Das heißt, wir sind da auch, oder ich besonders, in einem Formungsprozess, dass man ja natürlich auch gewisse Sachen jetzt erstmal ebnet. Und das ist zum Beispiel, ich hatte vorhin schon von dieser sogenannten Anlaufstelle gesprochen, dass auch der Gründer-Service-Point ja auch mehr nach außen strahlt noch. Ja, also, dass man den wirklich auch wahrnimmt und auch nutzt, dass man sich da diese Unterstützung holen kann. Dann aber weiter auch zu dem Thema, dass wir innerhalb von dem bestehenden Netzwerk, was wir haben, dass wir da uns auch noch weiterentwickeln, ja, noch mehr Synergien nutzen, beziehungsweise erst im Schritt vorher natürlich schauen, sind wir mit dem, was wir jetzt gerade haben, auch an Angeboten, ja, was es ja tatsächlich dann ist an Unterstützungsmöglichkeiten, sind wir da schon komplett? Fehlt uns noch was? Und wenn uns was fehlt, das ja entsprechend noch auszubauen, noch andere Netzwerkpartner mit reinzuholen, ja, mehr Interaktion und auch ja noch mehr Formate zu etablieren, wo man auch untereinander mehr zusammen macht, ja, Synergien nutzt. Und ich glaube, da schlummert noch so, so viel, was wir da auch gemeinsam noch anpacken können. Und ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich echt drauf.
Sehr schön. Hauke, möchtest du unseren kreativen Köpfen und Gründern und Innovationstreibenden und alle, die sich damit beschäftigen, mit dem Thema, was mache ich mit einer Idee, was möchtest du denen noch mit auf den Weg geben?
Ich mache mal als erstes ein kleines Zitat von Alan Parsons, weiß nicht, ob ihr das kennt. I believed in my dreams until I found what they mean. Nothing can save me now. Eine Fähigkeit ist eigentlich für Gründer, etwas sehr Abstraktes wie eine Idee dann in Wirklichkeit umzuwandeln. Ja, und das Schöne ist, dass eine Idee was Lebendes ist. Ja, also als Gründer, glaube ich, anzunehmen, man weiß schon alles, wenn man startet, ist Utopie. Tatsächlich lernt man auf dem Weg so viel und das sollte man dann auch mit annehmen. Du hattest mich vorhin auch noch gefragt, und das ist vielleicht für die Hörer von dem Podcast auch interessant, wie entscheidet eigentlich jetzt jemand wie ich, der als Business Angel, Venture Capitalist oder Private Equity Investor unterwegs ist, wo er sein Geld investiert? Mhm. Ja, wonach schaut dann jetzt so ein Business Angel, wenn er sein Geld investiert? Wir suchen nach tollen Leuten, nach einer tollen Idee und nach der Fähigkeit, das auch umzusetzen. Klar ist, als Investor ist man mit Begeisterung mit dabei, hat aber auch ein Finanzinteresse. Und insofern sage ich, als Investor begeistert man sich für das Thema, möchte aber natürlich sein Geld auch da anlegen, wo man glaubt, dass man hinterher mehr Geld zurückbekommt. Insofern hat man als Gründer natürlich auch eine gewisse Verpflichtung, dann zu versuchen, das Geld so zu investieren, dass man in der Lage ist, es hinterher auch mal zurückzuzahlen. Eine Empfehlung, die ich deswegen Gründern und Investoren immer gebe, ist auch, wenn man zusammenkommt, schon ein bisschen über den Exit nachzudenken. Aber die Perspektiven, die man gemeinsam entwickelt, die sind natürlich sehr wichtig und sollten zusammenpassen. Wachstum ist ein wichtiges Thema. Ja? Wachstum ist nicht das, was man in den Businessplan schreibt, weil die letzten Endes als Business Angel alle gleich aussehen, wie ein J. Ja? Die fangen klein an, verbrennen dann Kohle und irgendwann kommt ganz viel Geld zurück. Das als Investor sehe ich mir meistens an, aber nur unter zwei Aspekten. Was ist die Klarheit der Vision für die Zukunft? Ist das etwas, was nicht nur abstrakt dasteht, sondern was auch konkret greifbar wird? Etwas, wo ich verstehe, wer der Kunde ist, wie Nutzen für den Kunden geschaffen wird. Etwas, wo ein Gründer über die Details mit Begeisterung sprechen kann und nicht nur abstrakt, sondern sehr konkret werden kann. Das zweite ist aber auch die Wachstumserwartung. Als Investor im Startup-Bereich lebt man ja mit einem sehr hohen Risiko. Das heißt, man muss bereit sein, auch in Dinge zu investieren, wo man nicht weiß, ob daraus mal was wird. Das heißt aber auch, dass von den 5 Investments, die man vielleicht macht, oder 10, 1 oder 2 tatsächlich deutlich schneller wachsen müssen als ein klassisches Unternehmen. Ein Startup-Investor wird sich deswegen weniger interessieren für das nächste Restaurant am schönen Bodensee, obwohl das auch eine tolle Geldanlage sein kann, sondern er sucht nach Unternehmen, die Skalierungspotenzial haben. Unternehmen, die über verschiedene Jahre schnell wachsen können. Bei der Lakeside haben wir das in eine simple Formel gebracht. Wir sagen 110, 100% pro Jahr, 10 mal in 5 Jahren. Wer also als Startup kommt und pitcht, sollte auch zeigen können, dass man in der Lage ist, sich über Jahre hinweg zu verdoppeln jedes Jahr und damit auch eine relevante Größenordnung zu erreichen, die dann hinterher für das eigene Unternehmen toll ist, aber natürlich auch für die Investoren relevant.
Klasse. Danke euch beiden für die Zeit und für das Gespräch. Ich würde sagen, wir laufen weiter, laufen nach Konstanz ein und stoßen heute Abend dann ganz kräftig auf uns alle an.
Yeah. Yeah.
Also ich finde, dass Hauke jetzt zum Schluss eine ganz schöne Antwort gegeben hat auf die Frage, die uns quasi auf der ganzen Expedition begleitet hat. Was mache ich mit einer Idee? Und damit sind wir mit unserer Wanderung quasi auch am Ende angekommen. Wir sind jetzt wieder in Konstanz und Gründerschiff sitzt ja auch quasi hier. Moritz, vielleicht möchtest du Konstanz als Gründungsstandort einmal aus deiner Sicht beschreiben?
Ja, sehr gerne. Das ist in Konstanz relativ einfach. In Konstanz ist eines dieser, ich sag mal, Musterbeispiele dafür, wie ein Gründungs- und Innovationsökosystem funktioniert. In Konstanz gibt es 2 Hochschulen, die sich sehr intensiv mit dem Thema Gründung befassen. Es gibt die Industrie- und Handelskammer, es gibt die Handwerkskammer, die Stadt und der Landkreis sind beide aktiv. Es gibt mehrere private Unternehmen, nicht nur Gründerschiff, die in dem Bereich unterwegs sind, zum Beispiel auch das Startup-Netzwerk Bodensee oder die Jetzt GmbH. Also durchaus sehr, sehr viele Akteure, die hier zusammenspielen und sich mit dem Thema Gründung beschäftigen. Und jeder dieser Akteure hat im Kern seine eigene Nische gefunden, in der er agiert und in der er mit Gründern zusammenarbeitet und die begleitet. Gleichzeitig arbeiten alle diese Akteure im Gründungsnetzwerk Konstanz zusammen und organisieren zum Beispiel Veranstaltungen wie die Gründerwoche oder den Gründertag Bodensee, um, ich sag mal, so Leuchtturm-Events für Gründer zu machen, wo alle zusammenwirken, um möglichst viele Gründungsinteressierte und Gründer zusammenzuholen. Und die Stadt Konstanz spielt dort eine sehr, sehr wichtige Rolle. Zum einen, weil sie das Gründerzentrum von Konstanz betreibt und finanziert, das mit über 4000 Quadratmetern eines der größten in Baden-Württemberg ist, vor allem bezogen auf die Größe der Stadt und seit über 35 Jahren schon sehr erfolgreich unterwegs ist. Viele, viele Unternehmen in Konstanz sind aus diesem Gründerzentrum entstanden und mittlerweile sehr erfolgreich und, ich sag mal, wichtiges Rückgrat der Konstanzer Wirtschaftsstruktur. Das heißt, da hat man jetzt schon über ganz viele Jahre Erfahrung gesammelt. Gleichzeitig hat die Stadt verstanden, dass dieses Thema noch mehr unterstützt werden muss und noch besser nach vorne gebracht werden muss. Und investiert deshalb vor allem auch im personellen Bereich, aber auch zum Beispiel, indem sie einen Makerspace für Unternehmen und für Gründer einrichtet, zusammen mit dem Land Baden-Württemberg und dem Landkreis Konstanz. Und investiert also in diesen Bereich nochmal massiv, um genau dieses Gründerökosystem, was hier entstanden ist, noch weiter auszubauen und dem noch mehr Gewicht zu verleihen und noch mehr Wirkung zu geben. Nadja hat vorhin diese Themen nur so anreißen können. Mir war es deshalb wichtig, das genau nochmal so zu betonen, weil das tatsächlich für Konstanz eine ganz spezielle Situation ist. Bei den Städten unter 100.000 Einwohner in Baden-Württemberg ist Konstanz sicher eine der Gründerstädte überhaupt.
An dieser Stelle möchten wir gerne einmal Danke sagen. Vielen Dank an unsere Zuhörer, dass ihr uns virtuell auf unserer Expedition begleitet habt. Danke an all unsere Wanderpartner, die uns mit ihren Ideen und Gesprächen inspiriert und unterstützt und begleitet haben. Es hat uns super viel Spaß gemacht, gemeinsam mit euch auf dem Querweg unterwegs gewesen zu sein. Und ich glaube, die ganze Crew würde es jederzeit wieder tun.
Zum Abschluss bleibt mir noch Danke zu sagen an unsere gesamte Crew, die diese Expedition möglich gemacht hat und daraus ein Erlebnis und ein Abenteuer auch gemacht hat. Ich habe also sehr, sehr viel erlebt dabei, erfreulicherweise auch bei vielen Wanderungen selber mit dabei. Vielen, vielen Dank an Ina Fay für ihre Idee, mit dem Podcast auf Wanderschaft zu gehen und für die Moderation während der gesamten Wanderung. Danke vor allem auch an Franziska, die uns als Fotografin und ich sage mal wandernde Technikexpertin begleitet hat. Danke an das Logistikteam, insbesondere an Daniel, der im Hintergrund fröhlich unseren Camper unter irgendwelchen Brücken durchchauffieren durfte und auch ansonsten in jeglicher Hinsicht von ganz großer Hilfe war. Vielen, vielen Dank auch an das Medienteam, die im Hintergrund quasi vom Büro aus unser Expeditionstagebuch produziert haben, die Posts, die ihr gelesen habt, unterwegs hergestellt haben, veröffentlicht haben, verteilt haben. Danke auch an Annalena, die insbesondere im Vorfeld die Projektleitung für dieses Projekt übernommen hat und sehr viel bei der Strukturierung und beim fokussierten Arbeiten geholfen hat. Und zuletzt noch an Jenny und Hendrik, die uns mit Videos, Kameras und Drohnen begleitet und ausgestattet haben, die extra mit ihrer kleinen Tochter mehrmals vorbeigekommen sind, um mit uns Aufnahmen zu machen und insbesondere den Audioschnitt verantworten. Uns hat die Wanderung und vor allem auch der Austausch mit den zahlreichen Gästen sehr viel Spaß gemacht. Das draußen in der Natur unterwegs sein und dabei Gespräche führen mit hochinteressanten Menschen und vor allem auch zu hören, dass für ganz viele unserer Gesprächspartner die Natur eine der Quellen für Inspiration, Ideen und Innovation ist. Das hat uns total begeistert. Wir waren selber oder sind bis heute sogar noch selber überrascht, wie wichtig für viele Menschen der Umgang mit Natur ist, wenn es um Ideen und Neues geht. Wir wollten mit der Wanderung nach, ich sag mal, so einer Art roten Faden zwischen den Innovationstreibern suchen oder danach fahnden. Wer sich jetzt alle 10 Podcasts angehört hat, wird merken, ein bisschen roten Faden haben wir schon gefunden. Wir wissen aber, dass das noch lange nicht alles ist und werden deshalb da weiter dranbleiben. Und quasi als letzte Worte, vielen Dank, Lydia, dir für die Mitmoderation dieser 10 Folgen von unserer Expedition Querweg. Ich hatte sehr viel Spaß mit dir.
Das kann ich nur zurückgeben. Mir hat es auch super viel Spaß gemacht, unsere Zuhörer hier auf diese Reise mitzunehmen. Und ich würde sagen, dann verabschieden wir uns.
Ciao, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.